SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Klassiker des Realismus. Was macht Theodor Fontane so modern? Am Mikrofon ist Anja Höfer. Mit Ribbecks Birnen und Effi Briest steht Theodor Fontane immer noch ganz oben auf der Liste der Schulbuchklassiker. In diesem Jahr wird sein 200. Geburtstag gefeiert und es wird bei dieser Gelegenheit auch viel Staub von den Fontane-Büchern gepustet. Darunter zeigt sich ein überraschend moderner Autor. Globalisierung, Medienrevolutionen, neue Verkehrs- und Kommunikationsmittel, große politische und gesellschaftliche Umbrüche. Alles das gab es zu Fontanes Zeit und er hat diese Phänomene als höchst wachsamer Chronist begleitet. Was macht Fontane zu unserem Zeitgenossen? Warum sind uns seine Figuren heute noch nah? Darüber sprechen wir im SWR2-Forum mit Anne-Dore Krohn, Redakteurin und Kritikerin beim Kulturradio des RBB. Mit dem Schriftsteller Burkhard Spinnen, der sich in seinem neuen Buch Fontanes zeitlosen Heldinnen widmet. Und mit Ivan Michelangelo d'Aprile, Professor für Kulturen der Aufklärung an der Universität Potsdam und Autor der Biografie Fontane, ein Jahrhundert in Bewegung. Herr d'Aprile, vor fast 100 Jahren schon nannte der Schriftsteller Kurt Tucholsky die Romane Fontanes leicht angestaubt, seine Welt sei untergegangen. Welche Welt sehen Sie, wenn Sie Fontane lesen?
Zwischen Tucholsky und Fontane lag natürlich der große Bruch des Ersten Weltkriegs. Und tatsächlich, wenn man Fontanes Romane jetzt mit Romanen von Döblin oder Joyce oder ähnlichen Autoren, die dann geschrieben haben, vergleicht, dann ist es noch die Sprache des 19. Jahrhunderts und die Erzählform des 19. Jahrhunderts. Aber wenn man Fontane im 19. Jahrhundert sich anschaut, dann ist er ein sehr moderner Autor für diese Zeit, der eben mit der Sprache seiner Zeit versucht hat, eine ganze Welt sozialer und psychologischer Spannungen darzustellen. Und es ist ihm auch sehr gut gelungen.
Frau Krohn, wie geht es Ihnen mit Fontanes Werken? Heute angestaubt oder immer noch aktuell?
Ich finde, man kann ihn sehr modern lesen und ich finde, man kann von Theodor Fontanes Romanen auch nicht nur das Lesen, sondern auch das Leben lernen. Und das liegt an seinen, finde ich, sehr fein ausgearbeiteten Figurenpsychogrammen. Und man muss ja bedenken, die sind ja alle vor Freud entstanden. Und das ist schon interessant, wie tief er hineingeht in die Ambivalenzen von allzu menschlichen Figuren. Das finde ich ist ungeheuer modern zu lesen und da stellen sich natürlich ganz viele Fragen, die man auch heute immer noch fragen kann. Wie verhält man sich, wenn sich die Umgebung verändert? Wie verhält man sich, wenn sich die Gesellschaft verändert? Wie verhält man sich, wenn man andere Bedürfnisse hat, als vielleicht Ansprüche an einen gestellt werden? Das sind alles Fragen, die man problemlos übertragen kann in die Gegenwart und das macht ihn so ungeheuer modern.
Burkhard Spinn, nun gibt es keine Duelle zur Ehrenrettung mehr. Die Zeiten haben sich da glücklicherweise geändert. Sie schreiben in Ihrem Buch über Fontanes Heldin, aber unsere Gegenwart ist voller Effis, voller Lenes, also Effi Briest und Lene Nimsch aus Irrung Wirrung. Was macht für Sie Fontanes Figuren so gegenwärtig?
Ein Konflikt, den wir seit vielleicht etwa 200 Jahren in uns tragen und den wir wahrscheinlich nicht mehr loswerden in unserer Menschheitsgeschichte, nämlich den Konflikt zwischen dem Anspruch unserer Umwelt und dem inneren Verlangen nach also Freiheit, Selbstverwirklichung, wie das alles so heißt. Und was das Allerschlimmste ist, unserer Unfähigkeit, das alles überblicken und gegeneinander abschätzen zu können. Die fontanischen Figuren leben alle in einem Zwischenreich zwischen Konvention und völliger Liberalität, völliger Loslösung von den Gesetzen. Aber sie sind beides nicht ganz. Sie sind noch nicht mal beides halb und ihre große Krankheit ist, dass sie das auch noch schrecklicherweise wissen.
Schauen wir uns erstmal ein bisschen noch die Biografie von Theodor Fontane an. 1819 kommt er in Neuruppin zur Welt. Sein Leben verläuft alles andere als glatt und linear in vorgegebenen Bahnen. Den Apothekerberuf, geerbt vom Vater, den gibt er bald auf. Er führt jahrzehntelang eine durchaus prekäre Existenz als Journalist, ist politisch mal revolutionär, mal reaktionär. Und er ist auch ein leidenschaftlicher Reisender, den es immer wieder rauszieht aus Berlin und der Mark Brandenburg. Herr d'Aprile, würden Sie sagen, Fontane war auch mit seiner Biografie seiner Zeit ein Stück voraus?
Also man kann es zumindest für den einen Punkt sagen, dass er eben einen großen Teil eines Jahrzehnts, eines wichtigen Lebensjahrzehnts, nämlich zwischen 30 und 40 in London verbracht hat und da tatsächlich Zustände kennengelernt hat, die es in Preußen in der Form noch nicht gab. Das geht von technischen Entwicklungen bis zu literarischen Gattungen. Und er ist ja einer der wenigen Realisten, wenn ich nochmal auf die Frage vom Anfang zurückkommen kann, nach der Aktualität, einer der ganz wenigen bürgerlichen Realisten in der deutschen Sprache, die man heute auch noch liest, wenn man sich nicht professionell damit beschäftigt. Vielleicht ist Gottfried Keller noch eine Ausnahme, aber schon bei Wilhelm Raabe oder Theodor Storm beschäftigen sich eher nur noch Spezialisten damit. Und man kann es auch in der internationalen Rezeption ganz gut ablesen, dass eigentlich da immer Fontane der Einzige ist, der dann auch über die deutschen Grenzen hinaus aus der Literatur des 19. Jahrhunderts heute auch noch behandelt wird. Insofern ja, er hat da sehr moderne Formen kennengelernt und in Literatur verwandelt.
Auch einfach so, wie er damals schon gelebt hat, dieses Prekäre, dass er eben nicht der vorgegebenen Bahn gefolgt ist. Er hat sich selber einen Tagelöhner mit dem Geiste genannt. Fast so eine Art frühe Ich-AG, einer, der was mit Medien macht, der sich mit Projekten durchschlägt. Davon ist Berlin ja bis heute total voll, muss man sagen. Oder, Frau Krohn?
Ja, heute würde er wahrscheinlich als Serienschreiber in einem der berühmten Cafés in Mitte oder Prenzlauer Berg sitzen mit seinem Laptop und würde dort seine Exposés schreiben und seine Pitches dann immer schicken. So hat er tatsächlich gearbeitet, zwar ohne Laptop, sondern mit seinem berühmten Zettelkasten. Er war ja tatsächlich ein Meister der Montage, hat so eine Art Cut-Up-Technik beherrscht. Und also außer ihm kannte sich nur seine Frau Emilie in diesem unfassbaren Manuskriptchaos aus. Was mich sehr beeindruckt an ihm, und das finde ich hat auch wieder was sehr Modernes, ist, dass er ja sein Leben lang seinem Herzenswunsch treu geblieben ist. Er wollte immer vom Schreiben leben. Er hat sich schon sehr früh Schriftsteller genannt in den Registern in Berlin, wo er sich eben eintragen ließ. Aber er hat ja sehr lange nicht vom Romanschreiben gelebt. Und er hat sein ganzes Leben immer weiter daran gearbeitet, auch gegen einige Differenzen mit seiner Frau Emilie zum Beispiel. Als er irgendwann seinen gut bezahlten Job aufgab bei der Kreuzzeitung, gab es einen größeren Ehekrach, den man sehr gut in den Ehebriefen nachlesen kann.
Herr Spinn, wie schauen Sie auf diese Biografie? Was war das für einer für Sie?
Ja, er ist vor allen Dingen immer ein Hoffnungsanker. Ich habe zwar nun früher angefangen, ein bisschen früher, möglichst ausschließlich vom literarischen Schreiben zu leben. Aber man merkt natürlich nach einiger Zeit, dass das nur als Mischkalkulation möglich ist. Und da kommen auch Auftragsarbeiten aller möglicher Art. Manche kommen in die Zeitung, in den Rundfunk zum Beispiel. Letztlich bleibt es eine Illusion. Es ist nur so, also bis auf Miss Rowling und Mr. Brown und noch ein paar andere gibt es ja eigentlich niemanden, der also wirklich nur vom Verkauf der Bücher leben kann, es sei denn, er unterwirft sich einen bestimmten Massengeschmack. Und all dem obwaltet ja eine Hoffnung, ich komme mal zu dem Punkt, wo ich von all dem anderen völlig frei werde. Und das ist bei ihm mit Ende 50, so um die 60 rum, dann wird er tatsächlich von diesen Dingen weitgehend frei. Also sie spielen nicht mehr die große Rolle und er wird identisch mit seinem Werk. Das versucht unser Eins natürlich schon mit 30, mit 35 zu sein. Und mit 50 merkt man dann, dass es einem immer noch nicht gelungen ist. Und wenn es dann so eine regelrecht so eine Ikone wie Fontane gibt, der immer noch sagt, komm Junge, weitermachen. Und Effi Briest kommt dann mit 70 und mehr.
Ich würde sogar sagen, er hat sich frei gemacht dann mit Ende 50. Wie Frau Krohn gesagt hat, hat er da tatsächlich seine Stellen dann gekündigt, um Romane zu schreiben, in einem Alter, wo andere an die Pension denken und auch Fontane eigentlich schon an die Pension gedacht hat.
Klassiker des Realismus, was macht Theodor Fontane so modern, ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Fontane war in jedem Fall einer, der extrem gut darin war, sich immer wieder zu häuten und neu zu erfinden. Und wir haben es gerade schon gesagt, erst mit knapp 60 wird er eben Romanautor und er schreibt alle die Werke, denen er seinen ganzen Ruhm verdankt, unter anderem Irrungen, Wirrungen, Stine, Effi Briest, der Stechlin. 17 große Romane insgesamt, die er tatsächlich erst in den letzten zwei Jahrzehnten seines Lebens entstehen. Heute gilt er als der größte Autor des deutschen Realismus. Was heißt eigentlich genau Realismus und wie zeigt sich dieser Realismus bei ihm besonders, Frau Krohn?
Na, Realismus ist ja erstmal, wenn man da literaturwissenschaftlich erstmal definieren will, ist ja erstmal die Welt objektiv zu betrachten und die Veränderungen der Welt abzubilden. Und das findet sich natürlich in all diesen Romanen Fontanes. Also er hat ja all diese Veränderungen der Zeit, die Industrialisierung, die Demokratisierung, die Modernisierung, alles abgebildet in seinen Romanen. Und das Interessante ist, dass er das Ganze tut, ohne zu moralisieren. Also er hat absolut die Welt versucht, objektiv zu betrachten und alle Gesellschaftsschichten versucht abzubilden, vom Adel übers Kleinbürgertum, übers Prekariat.
Ich habe mit diesem Begriff des Realismus seit der Oberstufe dramatische Probleme.
Sehr sympathisch.
Der suggeriert ja sowas wie, das geht. Wir können einfach 1:1 Wirklichkeit, Bumm, Text sprechen. Das ist ein grandioser Mumpitz. Polgar hat mal übers Theater gesagt, es gibt kein realistisches Theater. Im Theater kommt jemand auf die Bühne, sagt was und ein anderer antwortet ihm sinnvoll. Das ist vollkommen unrealistisch, das passiert in der wirklichen Welt nicht. Das ist eine Fiktion, die Leute reden ansonsten nur aneinander vorbei, sie hören nicht zu und so weiter. Genauso ist das mit allen anderen Formen der sprachlichen Darstellung. Die Texte tun gewissermaßen so, als nähmen sie sich sprachlich, als Literatur, ganz gegenüber ihrem Stoff zurück. Und dieses so tun als ob, das ist vielleicht Realismus. Ansonsten führt auch Fontane, und zwar in einem sehr hohen Maße, Figuren vor, bei denen kein Satz irgendwie nebensächlich, alltäglich, überflüssig und so weiter ist, sondern die sind alle aufgeladen mit Bedeutung. Und er schafft es ja gerade, in diesen plaudernden Konversationston so viel hineinzulegen, als wenn immer hinter jeder Figur ein Chor stünde, der also verschiedene Assoziationen, Stimmen, Assonanzen entwickelt und durch diese Figur dann in so etwas wie ein realistisches Alltagsgespräch hineinbringt.
Ich finde das sehr sympathisch, Herr Spinnen, dass Sie diesen Begriff Realismus hinterfragen. Und man muss ja auch keine Germanistenfragen daraus machen. Man kann aber einfach zusammenfassend sagen, Fontane hatte auf jeden Fall den Anspruch, die Menschen sprechen zu lassen, wie sie wirklich sprechen. So schrieb er einmal in einem Brief an seine viel geliebte Tochter Martha, Mete genannt. Und dann aus reinem Erkenntnisgewinn kann man ja auch sagen, wenn man Fontanes Romane liest, dann erfährt man einfach unglaublich viel über die Zeit. Und das, finde ich, kann man ja nun doch mit einem gewissen Realismus zumindest benennen, auch wenn Sie den Begriff nicht mögen.
Herr Daprile, mögen Sie den Begriff? Wollen Sie ihn verteidigen?
Also Fontane wusste auch, dass natürlich seine Romane Wirklichkeitskonstruktionen sind, aber er hat den Begriff ja auch selbst verwendet, programmatisch, um sich gegen bestimmte andere Literaturformen abzugrenzen. Er wollte eben moderne Romane schreiben, die auf der Höhe der Zeit sind und die Wirklichkeit ihrer Zeit in einer bestimmten Weise vielleicht in Literatur verwandeln. Und tatsächlich ist er ja einer der Lieblingsautoren von Historikerinnen und Historikern. Also fast alle Historiker, die sich mit dem 19. Jahrhundert beschäftigen, zitieren keinen Autor so oft wie Fontane. Mhm. Und er hat auch in den Dialogen hat er natürlich den Mediendiskurs seiner Zeit verarbeitet, von Nachrichten bis zur Werbung. Wichtig ist bei Fontane, denke ich, auch noch die Vielstimmigkeit für den Realismusbegriff oder Realitätsbegriff. Eigentlich ist ja die Realität der Romane eine, die sich dann erst bei den Leserinnen und Lesern konstituiert. Fontane führt eben vor, wie da bestimmte Wirklichkeiten aus unterschiedlichsten Perspektiven wahrgenommen oder geäußert werden. Vielstimmigkeit, Vielfalt ist so ein Dauerbegriff in seinen poetologischen Überlegungen. Und die Leserinnen und Leser können dann entscheiden, sozusagen, was sie damit mit ihrer eigenen Wirklichkeit verbinden können.
Richard Moritz Meyer, ein bekannter Fontanes, hat über seine Romane gesagt, was der Mensch tut, das gehört ihm nur zum Teil. Viel davon ist Zwang der Verhältnisse, anderes mechanische Gewohnheit. Fontane beobachtet genau das in seinen modernen Experimentalromanen, wie er sie nennt, und er will selbst dabei noch lernen, sozusagen. Ja, also Versuchsanordnungen mit offenem Ausgang, so nennen Sie das, Herr Daprile.
Genau, und deswegen ist auch also dieses oft bemerkte Schablonenhafte bei Fontanes Roman immer die gleiche Handlungsführung, die Richard Moritz Meyer da an der Stelle auch anführt. Er hat eben mindestens zwei Gründe. Ein Grund ist sicher, dass er eben tatsächlich jedes Jahr einen Roman schreiben musste, damit die Miete bezahlt werden kann. Und dann musste es eben fertig werden. Aber ein anderer Grund ist auch dieser Realismusanspruch, dass die Konventionen eben im Zweifelsfall doch sehr stark sind und nicht einfach durch Wünsche oder anderes zu ändern sind. Also wenn die Figuren freier wären in Fontanes Roman, dann hätte er wahrscheinlich gedacht, das ist dann doch nicht ganz realistisch.
Zumal er selbst ja all das kannte. Ja. Seine Biografie war ja sehr stark geprägt von finanziellen Nöten. Also man muss ja sagen, irgendwann war er arbeitsloser Apotheker, der seine Freunde anpumpte und der mit seiner Frau Emilie Probleme hatte, weil sie eben immer gesagt hat, Mensch, jetzt verdien doch endlich mal genug. Die waren 5 lange Jahre verlobt, bevor sie heiraten konnten, weil er einfach nicht genug Kohle rangeschafft hat. Das muss man einfach mal so sagen. Also seine Biografie war, wie gesagt, sehr geprägt von seinen finanziellen Verhältnissen. Er konnte sich also sehr gut hineinversetzen in solcherlei Situationen. Und gerade die lange Verlobungszeit hat ja auch zu einigen biografischen Erfahrungen geführt, die auch sich dann in seinen Romanen abbildeten. Er hat in der Zeit nämlich, das konnte man herausfinden, 2 uneheliche Kinder gezeugt. Und Emilie Fontane hat nach Theodor Fontanes Tod auch darauf bestanden, den Briefwechsel aus diesen 5 Jahren Verlobungszeit zu vernichten. Leider, schade, würde man gerne nachlesen.
Dieser lastende Druck, sich immer wieder quasi gegen das Bürgertum für die Dichtung entscheiden zu müssen, das könnte einen eigentlich auch zerreiben. Und da muss man schon ein ziemlich starker Charakter letzten Endes gewesen sein, um das nicht nur auszuhalten, sondern aus dieser permanenten Reibung auch im Blick auf sich selbst als eine ganz zerrissene und unentschiedene Figur, dann am Schluss mit Ende 50 das Material rauszuschlagen, richtig aus dem Berg rauszuschlagen, das Material, aus dem wir modernen Menschen alle mittlerweile gebaut sind, nämlich aus dieser Mischung von ich will überall mittun und ich bin doch wie kein anderer.
Also Fontane lesen heißt auf jeden Fall Ambivalenzen auszuhalten.
Ja.
Absolut. Ja, und das ist ungeheuer modern, weil eben wir alle Menschen sind, wie schon vor 200, 300, 400.000 Jahren. Und das zeigt sich eben in Fontanes Figurenpsychogramm sehr, sehr deutlich.
Ja, sehr schön. Und alle Figuren haben diesen Knacks. Das ist ja ein Begriff, den er selbst auch sozusagen vielleicht erfunden hat für die Literatur. Und das kann man auch sehr schön schon in den Entwürfen ablesen, die Sie erwähnt haben, dass eigentlich bei jeder, das sind dann so Figurenlisten mit ganz groben Charakterisierungen und bei jeder Charakterisierung gibt es dann immer ein Aber. Also glücklich und zufrieden, aber leidet unter seiner Ehefrau zum Beispiel. Da ist also der Knacks schon angelegt.
Dieser Knacks ist dann auch was durchaus Modernes, was glaube ich auch jeder gut verstehen kann, oder? Wenn von diesem Knacks die Rede ist.
Literatur ohne Dilemma ist natürlich unglaublich langweilig und das macht es ja hier so spannend, weil eben alle diesen Knacks haben. Man musste ja auch in der Zeit eigentlich einen Knacks haben, oder? Diese repressive Sexualmoral, dann dieses Hin- und Hergerissensein zwischen Selbstbestimmung und diversen Kodexen, denen man sich untergeben musste. Ich glaube, es war gar nicht möglich, ohne Knacks zu leben.
Ja, und der Knacks hat auch gerade, wenn ich das richtig beobachte, Konjunktur. Also Willemsen hat, glaube ich, ein Buch geschrieben. Das ist sein letztes, der Knacks.
Nicht das letzte, aber eins der letzten.
Gilles Deleuze hat eine Abhandlung geschrieben über den Knacks. René Polesch hat in seinem letzten Stück Black Maria, glaube ich, den Knacks ins Zentrum gestellt. Also da sieht man auch wieder so sozusagen Verbindungslinien in unserer Gegenwart.
Noch sehr präsent der Knacks. Und Fontane hat ja gesagt, seine Frauenfiguren vor allem sind es, die diesen Knacks haben. Über die Frauenfiguren sollten wir jetzt auch noch ein bisschen reden. Die geben ja schon häufig mit ihrem Namen den Titel des Romans: Effi Briest, Stine, Cécile, Frau Jenny Treibel, Mathilde Möhring. Warum stellt Fontane die Frauen so in den Mittelpunkt seiner Romane? Warum sind die für ihn offenbar so viel interessanter?
Also ich würde sagen, das ist ja noch ein sehr autoritärer und von Männern bestimmter Staat. Und jetzt können Sie versuchen, den Staat oder das Ganze der Gesellschaft an den Akteuren aufzuzeigen, wie das natürlich vielfach gemacht worden ist in der Literatur. Dann kriegen Sie aber nicht das Ganze und Sie kriegen vor allen Dingen möglicherweise wieder Abstraktionen, die nicht richtig im Leben drinstehen. Die Frauen zu zeigen, zum damaligen Zeitpunkt, heißt ja nicht nur losgelöst Frauenschicksale zu zeigen, sondern es zeigt die Gesellschaft an dem Punkt, an dem sie das meiste Unheil anrichtet. Und das ist der literarisch viel interessantere Punkt, weil sie in der Rezeption der Frauen, der Art und Weise, wie sie auf die Gesellschaft reagieren, haben sie das Ganze. Sie haben die Repression, sie haben aber auch die andere Seite, nämlich die Reaktion darauf. Seien es Opferrollen, wie es die bei den Poggenpools gibt, oder sei es die sich jeweils abschattende Bestreben, irgendwie zurechtzukommen, irgendwo man selbst zu bleiben oder vielleicht in einem ganz kleinen Rahmen sogar aufmüpfig zu sein. Und da wird der Leser eben automatisch in die Rolle desjenigen versetzt, er muss gewissermaßen, auch wenn er ein Mann ist, sich jetzt einmal als Frau fühlen, nicht im geschlechtlichen Sinne, sondern mehr im gesellschaftlichen Sinne, um zu sehen, wie das ganze System auf ihn wirkt und welche Möglichkeiten er wahrnimmt und welche er nicht wahrnimmt. Sie wissen ja vielleicht aus meinem Buch, dass ich eine extrem kritische Sicht auf Effi Briest habe. Nicht, dass ich sie nicht liebe, wie wir das alle tun, aber für mich ist Effi eben auch eine von den dummen Opfergestalten, die in dem Moment, in dem sie eigentlich aktiv werden könnten, lieber darauf beharren zu sagen, ja, aber ich bin doch arm und klein und ich bin missbraucht worden und jetzt muss man also den Rest meines Lebens auf mich Rücksicht nehmen und mich machen lassen, wie ich will und ich bin ganz unverantwortlich, titteltatteltutte. Wenn die gewollt hätte, hätte die diesen Innenstädten innerhalb von 5 Jahren vollkommen in die Tasche stecken können. Vollkommen. 10 Jahre später hätte die in Berlin einen Salon gehabt und 5 Liebhaber und was sie wollte. Nein, ich habe Angst vor Geistern und ich brauche einen großen Hund, der mich beschützt und so weiter. Und wie viele Menschen gibt es heute? Neulich wurde ich Zeuge in der Bahn, wo eine 19-Jährige zu ihrer Freundin sagte, sie käme total nicht darüber hinweg, dass sie nicht mehr 16 sei. Mit anderen Worten, schon 19 geht gar nicht mehr, weil ich ja so klein, so harmlos und so unverantwortungsvoll sein möchte für mein ganzes Leben, damit ich immer für alles und jedes eine Entschuldigung habe. Und ich sage Ihnen, dazu müssen Sie kein Mädchen sein, um so zu denken.
So, wer will Effi jetzt verteidigen? Wir müssen kein Duell machen.
Überhaupt nicht. Herr Spinn, ich finde Ihr Buch wunderbar. Bei manchen Frauenfiguren kann man natürlich, wie bei Fontane, immer diskutieren. Ich hätte Effi, weiß nicht, ob ich sie jetzt verteidigen will, aber tatsächlich würde ich nicht sagen, dass sie bis zum Schluss Kind bleibt, wenn ich daran denke, dass sie dann ja durchaus die Situation benennt, indem sie sagt, mich ekelt, was ich getan habe, aber noch mehr ekelt mich eure Tugend.
Ja.
Und auch dieses Duell dann Blut und Mord nennt, das ist ja dann auch keine Kindersprache mehr, sondern das ist dann die Duellkritik, die auch von ihr geäußert wird. Insofern, da kann man diskutieren, aber ja, schön, dass Sie Innstetten auch erwähnen. Man muss ja auch sozusagen sich immer die Konstellationen angucken. Und bei Fontane ist es ja so ein interessantes Leitmotiv, dass ganz oft es da Verhältnisse erst mit der Mutter und dann mit der Tochter gibt, wie auch bei Innstetten, der vielleicht auch dann erst dadurch, dass er für die Mutter nicht gut genug gewesen ist, zu diesem Schneemann ohne Liebe geworden ist, weil er da abgewiesen wurde und dann eben sich auf die Karriere gestürzt hat. Und da kann man auch nochmal gucken, was das für eine Funktion hat. Also neben dem, was Sie jetzt für die Frauenfiguren gesagt haben, und es ist ja ein literarisches Muster seit dem 18. Jahrhundert, dass eben die gesellschaftlichen Konflikte an Heldinnen oder an Frauenfiguren dargestellt werden, von Richardsons Pamela und Lessings Emilia Galotti bis Bovary und Anna Karenina und so weiter. Aber diese Konstellationen sind interessant bei Fontane und da ist noch gar nicht so viel gemacht. Da müsste man nochmal gucken, wie hängt es denn zusammen, dass da immer erst mit der Mutter und dann mit der Tochter eine Beziehung besteht. Oder auch erst zwischen den Eltern wie Jenny Treibel und Willibald Schmidt und dann zwischen den Kindern. Da kommt, glaube ich, auch noch so ein Moment hinein, wo Fontane zeigt, wie diese Konventionen sich eben perpetuieren in den Familienverhältnissen und immer weitergetragen werden und Innstetten dann eben zu dem Schneemann erstmal wird, dadurch, dass er abgewiesen ist von der Mutter und dann eben auch diese veralteten Formen des Duells und so weiterführt.
Also ich kann den Groll von Ihnen, Herrn Spinnen, auf Effi auch sehr gut nachvollziehen. Ich habe Effi Briest jetzt nach 2 Jahrzehnten oder so nochmal gelesen und bin immer wieder erstaunt und erfreut darüber, wie sehr sich Bücher im Laufe des Lebens verändern können.
Ja, nicht wahr? Ne?
Finde ich immer ein wunderbares Phänomen. Man schaut wirklich nie zweimal in dasselbe Buch. Und ich hatte Effi Briest auch noch als armes Opfer, irgendwie auch als sympathisches Opfer im Kopf. Und jetzt beim erneuten Lesen ist es mir eben ganz anders gegangen. gegangen. Ich hatte auch einen Groll, ich hatte auch eine Art Wut und dachte, Mensch, Mädchen, nimm dein Leben in die Hand. Und sie geht mit Crampas fremd, obwohl sie nicht mal in ihn verliebt ist. Das ist wirklich reine Langeweile. Ich habe aber jetzt eine andere Figur in diesem Roman als besonders unsympathisch empfunden. Und das klang jetzt eben ja auch schon an, und zwar die Mutter. Die ja. macht ja die arme Bravo. Effi zu diesem Opfer. Ja. Denn die Mutter, die verhält sich wirklich, das ist wirklich die Hexe dieses Romans, verkauft ihre 17-jährige Tochter an diesen Baron von Innstetten, mit dem sie selbst eine ungelebte Leidenschaft noch mit sich herumträgt. Also ich erinnere auch wieder daran, vor Freud, interessant, dass die Mutter das auf ihre Tochter wirklich direkt überträgt. Und Effi ist irgendwie doch Opfer. Also man kann zwar Groll auf sie haben, aber man kann den ganzen Groll eigentlich direkt an die Mutter weiterschieben, denn die hat das ihr alles eingebrockt.
Ja, und denken Sie mal, das ist, wirkt so steif, und man sieht dann die Verfilmungen, wo die alle so lange Röcke anhaben.
Na, es gibt ja sehr viele Verfilmungen.
Ja, ja, und die Mutter von Effi, die sieht dann also aus wie Mitte 50, obwohl sie 38 ist und so weiter und so weiter. Aber ich meine, mal die Sache wirklich zu Ende gedacht. Die holt ihr 17-jähriges Mädchen aus dem Garten, verheiratet das und darf sich ab sofort vorstellen, dass ihre 17-jährige Tochter mit dem Typen ins Bett geht, den sie mal hat abblitzen lassen, weil dessen Portemonnaie nicht dick genug war. Du liebe Güte, arbeiten Sie das ein bisschen anders drauf, dann kriegen Sie einen sehr, sehr problematischen und schwierigen Gegenwartsroman ganz leicht beisammen. Sowas spricht Fontane nicht aus, dass die Mutter, ich sag's jetzt mal so, dass die Mutter ihre ungelebte Sexualität in der Tochter sowohl auslebt als auch tötet. Aber das ist der Fall, dass genau das passierte.
Interessant ja übrigens auch, warum Fontane sich dann dramaturgisch entschieden hat, Effi am Ende des Romans sterben zu lassen. Denn das reale Vorbild für diese Figur, die hat ja bis ins hohe Alter in Berlin gelebt. Und wenn man sich die Verfilmungen anschaut, Herr Spinnen, Sie haben eben Verfilmungen genannt, die letzte Verfilmung von Effi Briest von Hermine Hundgeburt von 2009, die zeigt ja die Effi ganz anders. Erstens als eine Frau, die die Sexualität genießt. Es gibt sehr explizite Sexszenen in dieser Verfilmung. Und dann ist ja auch das Ende anders in dieser Verfilmung. Nämlich so, dass Effi Briest nicht stirbt, sondern als eine Art moderne Frau alleine in Berlin weiterlebt, sich also emanzipiert. Also da stellt sich für mich dann auch die Frage, warum hat sich Fontane entschieden, was wollte er daran zeigen, dass er die Effi sterben lassen hat? Also, ganz klarer Kommentar wahrscheinlich zum Gesellschaftsetwas.
Also da würde ich manchmal fast so ein bisschen denken, also wenn Fontane und ich sind ja mittlerweile so etwa in einem Alter, also wir könnten uns in einem Alter begegnen, da würde ich dann auch abends am Stammtisch irgendwo in Berlin sagen, Theo, komm, mach es, geh noch einen Schritt weiter, lass sie überleben. Ich glaube, da hat er doch sehr, sehr stark gewisse Konventionen des Endes, des dramatischen Schlusses und so weiter vor Augen. Und man sieht ja, wie er oszilliert. In, wie spricht man das richtig aus? Herr Dapret, Sie müssen es besser wissen. L'adultera?
Ich würde L'adultera sagen. Viele sagen L'adultera, aber aus dem Italienischen würde man L'adultera sagen.
Ah, puh, Schwitz, danke. Das ist ganz früh. Das ist einer von den ganz frühen Romanen von den, in dem großen Block. Und da wird überlebt. Und zwar wird aus dem Ehebrecher-Ehepaar werden Jappis in Berlin. Beide in Kommunikationsberufen tätig, steuern gleichmäßig zum Haushalt bei. Das hat er sich schon mal getraut gehabt. Aber das ist auch ein bisschen, glaube ich, schwierig für den konventionellen Geschmack gewesen. Mathilde Möhring hat er gar nicht fertig gemacht, obwohl es ein Überlebensende hat. Und Irrungen, Wirrungen, das Beste von allen. Da ist er gewissermaßen beiden Problemen aus dem Wege gegangen, ästhetisch, romantechnisch. Er hat einfach beides gemacht. Sie leben und sie sterben, denn sie sind lebendig tot.
Lassen Sie uns über Irrungen, Wirrungen noch ein bisschen sprechen. Das ist es auf jeden Fall wert. Von 1888, da geht es um die nicht standesgemäße, aber große Liebe zwischen dem Baron und Offizier Botho von Rienecker und der kleinbürgerlichen Schneidermamsell Lene. Beide können und wollen ihre Standesgrenzen nicht überwinden und heiraten schließlich jeweils einen anderen Partner. Hier wird überhaupt nicht mehr gestorben, schreiben Sie so schön, Herr Spinnen. Also keine Dramatik, Vernunft, Entsagung, eigentlich prima, oder?
Ja, also das ist bei mir der Punkt der Fontane-Lektüre gewesen, die ja anfangs nur also im Sinne eines literarhistorischen Lückenschlusses unternommen worden war. Das ist der Punkt gewesen, wo es echt geknallt hat. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Ich habe das Reklamheftchen gelesen. Ich habe das in der Hand. Es geht zu Ende. Moment mal, ich habe doch noch das halbe Reklamheft unterm rechten Daumen. Was soll denn da? Und dann kommt eine halbleere Seite und bomm, fängt die Sache nochmal von vorne an. Das ist ein so unglaublicher Kick, den haben mir wenige hochmoderne Texte verschafft. Da wird eine Geschichte weitererzählt, quasi schon unter der, ja, klingt jetzt flapsig, also unter der Ästhetik der Lindenstraße. Also unter der Ästhetik des Weitergehens. Die Sache geht weiter. Es kommt nicht zum dramatischen Ende. Bote und Lady gehen keine Beziehung ein. Sie trennen sich. Sie geht nicht in den Brunnen. Er erschießt sich nicht. Er heiratet seine Cousine. Sie kriegt so einen komischen Kauz ab, aber ist bürgerlich versorgt. Ist auch noch ein Aufstieg für sie. Und dann geht dieser Autor Fontane hin wie so ein boshafter Insektenforscher, der also mit seiner langen Nase da um die Ecke geht und sagt, jetzt wollen wir aber mal ganz genau sehen, wie das weitergeht. Was ist denn eigentlich ein glücklicher oder sagen wir mal nicht unglücklicher oder wenigstens undramatischer oder nicht tödlicher Schluss? Und dann kommen diese grandiosen Beschreibungen des Weiterlebens ohne Basis. Das ist so fantastisch. Ich habe seitdem die Wohnung von Botho auf der Landwehr Straße. Ich habe sie mal versucht zu besuchen, da ist natürlich nichts dergleichen mehr.
Sollte das eine neue Pilgerstätte für Sie
Ja, sein? Eigentlich schon, müsste man natürlich nur irgendwie so eine Tafel hin. Man ist ja nichts mehr zu sehen, ist andere Bebauung mittlerweile. Aber das Leben in dieser Villa unter diesen von der Ehefrau behäkelten Markisen, das ist ein solches Grauen. Ein Mensch, der, ich glaube nicht, dass irgendjemand in Dantes Hölle so bestraft worden ist für seine letztendlich Herzlosigkeit und für seinen fehlenden Mumm, wie Botho von Rienäcker mit dieser wunderbaren, hübschen Frau, die von seinen Kollegen nur angeschwärmt wird.
Hobbys shoppen und Kurreisen.
Ja. Ja, und vor allen Dingen auch, also Sie können diese Beziehung zwischen den beiden oder diese Ehepart, den können Sie in jedes nächste Jahrzehnt reinpflanzen. Bis in die Gegenwart. Der ist vollkommen zeitlos. Ein Mann, der einmal gegen sein Herz gearbeitet hat und nun mit allem, was er als Belohnung von der Gesellschaft dafür bekommt, nur immer noch weiter bestraft wird.
Und auch Lene wird bestraft. Ich meine, dieser Ehemann, den sie dann bekommt, ist Gottes ja ein Prinzipienreiter. Das ist bei Fontane immer schon ein ganz schlechtes Zeichen.
Gideon Franke, ein Laienprediger?
Ja, der ist also ja immerhin ist er ja bereit, sich darüber hinwegzusetzen, dass sie schon mal was mit einem anderen hatte. Also das spiegelt sich ja auch im Namen wieder, Gideon Franke von Frank Frei. Also immerhin erwischt sie einen, der sie trotzdem noch nimmt. So, das muss man ja noch sagen.
Yeah. Ganz moderner Mensch. Ganz moderner
Mensch. Aber natürlich
Mensch.
Sind sie beide unfassbar unglücklich danach, Botho und Lene. Es ist wirklich das Grauen, das sich einstellt, wenn man sich den Konventionen beugt.
Und dazu gesagt, es ist ein Grauen, das man gerne weiterliest. Also auch um was zu lernen, weil man ja dauernd weiß, genau so geht das aus. Und bis zu einem gewissen Grade geht es auch dir genauso. Wie viele von den Dingen, mit denen dich die Gesellschaft für deine Artigkeit und deine Folgsamkeit beglückt hat, sind nur Bausteine zu deinem Unglück.
Sprechen wir noch über die letzte Heldin Fontanes. Und vielleicht ist es ja auch konsequent, dass die nämlich am Ende völlig ohne Mann ziemlich gut auskommt. Mathilde Möhring, eben Heldin des Romans, der erst 1906 posthum erschienen ist, die geht einen großen Schritt weiter als alle ihre Romanschwestern. Sie wird nach einer glücklosen Ehe mit einem Jura-Bummel-Studenten, den sie noch so mit Ach und Krach durchs Studium coacht, am Ende selbst Lehrerin und in den Staatsdienst übernommen. Eine unabhängige Frau. Ist sie vielleicht die modernste Fontane-Heldin, Herr D'Aprile?
Ja, würde ich sagen. Also Mathilde Möhring ist schon ein ganz bemerkenswerter Roman, in dem ja auch zum Beispiel die Wohnungsnot der Gründerzeit thematisiert wird, gleich am Anfang. Verschiedenste Dinge. Frau Krohn hat schon Freud mehrmals erwähnt. Also in Mathilde Möhring ist ja 1895 entstehen diese Entwürfe, steht ja eine Chaise Lounge im Zentrum. Und genau 1895 fängt Freud an, die Couch als Therapieinstrument einzusetzen. Also da ist Fontane wirklich ganz auf der Höhe der Zeit?
Also so richtig emanzipiert ist sie natürlich nicht aus heutiger Sicht. Also würde man aus heutiger Sicht diesen vielgenannten Bechdel-Test anlegen, der wurde in den 80er Jahren in den USA ja entwickelt, um den Emanzipationsgrad von Frauen sozusagen zu bestimmen mit drei Fragen. Sprechen Frauen miteinander? Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Und die wichtige Frage, reden sie auch über etwas anderes als über Männer? Wenn man all diese Fragen an Mathilde Möhring stellen würde, dann müsste man sagen, nein, sie ist natürlich nicht emanzipiert. Aber aus dem Kontext heraus würde ich auch sagen, sie ist unter all den vielen Frauenfiguren von Fontane die emanzipierteste. Zusammen vielleicht mit der Protagonistin aus L'Adultera, Melanie van der Straaten. Die hat, finde ich, auch was Emanzipatorisches an sich. Zumindest die Fähigkeit, ihr Glück in die eigenen Hände zu nehmen. Denn das tut Mathilde Möhring. Burkhard Spinn, Sie beschreiben die Mathilde so nett, ich glaube, als Selbstmanagerin oder so, die ihren zukünftigen Mann coacht und sich dann eben mit ihm gemeinsam hochkatapultiert und aus der Unterschicht über die Mittelschicht in die gehobene Mittelschicht aufsteigt.
Ja, und da wir ja heute darüber reden wollen, warum man unbedingt nach dieser Sendung sofort in eine Buchhandlung oder in einen E-Book-Store gehen soll, um das alles mal zu lesen, weil das so großartig ist, gleich angehängt, was Mathilde tut, ist nicht Geschichte. Sich als Frau über einen Mann oder über eine männliche Verhaltensform zu definieren, das ist ja nicht tot. Das ist ja in unserer Gesellschaft nach wie vor ein großes, großes Problem. Meine Frau ist ganz anders als ich und viel länger und viel intensiver in einem gesellschaftlichen Kontext berufstätig und erzählt mir immer in einer sehr leitenden Funktion und erzählt mir immer noch mehrmals in der Woche davon, welche speziellen Probleme es für Frauen gibt im Berufsleben, aber auch welche sehr speziellen Probleme Frauen sich selbst bereiten im Berufsleben. Diese Emanzipation ist ja nichts, was mit ein paar Gesetzen gemacht werden kann, sondern es ist etwas, was sich im Wesentlichen im Kopf vollziehen muss. Und Mathilde ist 120 Jahre vor unserer Zeit, Sie sagten es eben schon, eine dieser Experimentalsituationen. Lassen wir doch mal eine sehr, sehr starke, bestimmende Frau, die aber vollkommen machtlos ist, durch einen Mann in eine Position kommen. Wie erfährt sie das? Was macht sie daraus? Und wie erfährt sie das, wenn ihr das passiert, was ihr passieren muss? Wer auf Sand baut, dem stürzt das Haus ein. Ich glaube, diese Erfahrung, sich über ein fremdes Rollenbild in eine Position zu versetzen, durch die man durch die eigene Person, durch das eigene Bewusstsein, auch durch den eigenen Körper nicht gekommen wäre, das ist eine vollkommen zeitlose Angelegenheit. Wir müssen eben wir selbst sein und können nicht solche Bauchrednerpuppen führen, die dann für uns den gesellschaftlichen Aufstieg machen sollen, wie Hugo das für Mathilde machen soll.
Über die Männer sollten wir allerdings auch noch kurz sprechen. Wir haben von dem Knacks bei den Frauenfiguren gesprochen. Einen gewaltigen Knacks scheinen die Männer aber doch auch alle zu haben. Was sind das für Kerle? Sie sind oft kränklich, können keine Entscheidung treffen. Sie zögern, sie hadern, sie halten sich blind an irgendwelche Regeln und Konventionen. Das ist eigentlich alles, was sie können. Eigentlich enttäuschend, oder?
Also ich finde eigentlich interessant bei den Männerfiguren bei Fontane, dass im Gegensatz zu heute, wo das Feindbild ja der alte weiße Mann ist, dass bei Fontane eigentlich die alten weißen Männer die sympathischsten Männerfiguren sind. Wenn man sich mal umschaut in den Romanen, der alte Bries zum Beispiel, das ist doch einer, der sich gegen das Gesellschaftsetwas stellt. Dann gibt es den Echtziel von der Straaten in der Adultera, der gut bestimmt seine Macken hat, aber er hat zumindest eine Art Menschlichkeit. Oder auch der Dubslav von Stechlin, der dann ja auch dieses wunderbare, bekannte Zitat sagt, unanfechtbare Wahrheiten gibt es nicht. Also unsympathischer und weichlicher sind eigentlich eher die jüngeren und mittelalten Männer bei Fontane.
Das sind ja auch alles dann Männer in seinem Alter, während er schreibt. Also sehr häufig denkt man ja, also die jungen Männer, das
alles
sind jetzt so die alter Iggy oder Egos vom Autor. Nee, also das ist immer ein Mann über 60, ne? Und da guckt er schon darauf, wie er das verteilt. Ich glaube, das Problem der jungen oder mittleren Männer, das ist das Problem des Staates. Man darf ja nicht vergessen, dass Fontane eine Reihe von Deutschlands erlebt hat, oder Preußens oder Deutschlands und hat das auch eine ganze Zeit lang von außen gesehen. Und dann türmt sich das auf einmal 1871 zu dieser romantischen Langzeitvorstellung auf. Boah ey, wir kriegen jetzt Hambacher Dings und Burschenschaften und Befreiungskriege und Zieten aus dem Busch und so weiter. Jetzt haben wir das endlich, toll, endlich Platz an der Sonne, Frankreich, England und so weiter. Jetzt dürfen wir mitspielen, haben auch eine ganz große Fahnen und ein Kaiser und so weiter und so weiter. Und dann kommt die gewaltige Ernüchterung. Es ist nichts von all diesen romantischen Vorstellungen. Es ist Industrialisierung, es ist Proletarisierung. Es geht auf die Landbevölkerung. Die Schere zwischen Arm und Reich wird noch immer größer. Die Industrialisierung, die Technisierung verunsichert und so weiter und so weiter. Und diese jungen Männer oder diese mächtigen Männer dieses Kaiserreiches, sie sind im Grunde genommen für mich immer schon die Protagonisten und die Sinnbilder dessen gewesen, dass diese Gründung von 71 eine fiese Vorbestimmung hatte. Von 71 bis 1914, das ist ein Weg und der schien unwiderruflich zu sein. Und ich glaube, Fontane ist einer von denen, die geahnt haben, dass dieser Staat ganz entgegengesetzt zu seinen Selbstverlautbarungen nicht das ist, was man sich von ihm versprochen hatte. Und wie sollten seine Funktionäre dann anders sein, als eben auch schwach und nur nach außen hin in so einem Panzer, in so einem künstlichen Panzer.
Ich möchte noch eine kleine Schlussrunde machen. Herr Daprile, was ist Ihre Lieblingsfigur bei Fontane? Eine, die Ihnen vielleicht auch selbst besonders nahe steht.
Ich finde Rosa Hexel in Cécile interessant als so eine emanzipierte Frau, die auch ein reales Vorbild hat, nämlich die Tiermalerin Rosa Bonheur, die für Buffalo Bill in den USA diese Werbeplakate gestaltet hat. Ja. Von der Fontane sehr fasziniert war, über die er auch in den Wanderungen schreibt und in anderen Texten. Also das scheint mir auch eine besondere Figur zu sein.
Frau Krohn, haben Sie Wahlverwandte bei Fontane gefunden?
Also ich habe heute ja sehr auf den Ambivalenzen, bin ich ja sehr rumgeritten. Und eine Figur, die mir besonders gut gefällt, nicht ganz ungebrochen, aber die mir besonders gut gefällt, ist Melanie van der Straaten, eben aus L'Adultera. Ich finde, sie hat tatsächlich was Emanzipiertes an sich. Sie entscheidet sich für den offenen Konflikt mit ihrem Gatten und mit der Gesellschaft für einen anderen Mann. Sie bricht aus den Konventionen aus. Sie ist eben unzufrieden in dieser ersten Ehe und nimmt diese Unzufriedenheit ernst, beugt sich nicht diesem Gesellschaftsetwas, sondern entscheidet sich eben für einen anderen Mann. Und sie entscheidet sich vor allem, und da kommt meine persönliche romantische Ader durch, sie entscheidet sich für die romantische Liebe. Sie sagt, wo mein Kopf sich unterwirft, da protestiert mein Herz. Und das gefällt mir natürlich sehr gut. Und am Ende ist sie immerhin auch zufriedener als vorher.
Herr Spinn, wer ist Ihnen aus dem Fontane-Kosmos am nächsten oder am liebsten?
Es ist sehr schwer zu sagen. Es gibt eine Sache, manche Figuren glaubt man sehr gut zu kennen und sehr viel über sie zu wissen, wenn man das Buch gelesen hat. Dann liest man es nach Jahr und Tag wieder und stellt fest, ja, wie kann denn das? Das sind ja nur ein paar Sätze über diese Figur. Wie kann der mir so nahe gewesen sein? In meinem Fall ist das der gewesene Opernsänger Adola Krola aus Frau Jenny Treibel. Den hatte ich so plastisch vor Augen. Ich weiß nicht warum. Ein Künstler, offenbar auch nicht so ein Knödelbariton oder so, der konnte wohl wirklich singen. Und was macht der? Der arrangiert für Frau Jenny Treibel die Abendunterhaltungen. Das heißt, der richtet solche Kitschorgien für eine Neureiche her. Und jetzt würde man ja denken, ja, okay, also seine Stimme ist weg. Nein, 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 der kann immer noch singen. Oder ja, er hat kein Engagement mehr, prekär, man holt sich so ein bisschen Geld zusammen wie die Poggenpools. Nein, der hat eine Millionärstochter geheiratet. Das ist für mich ein solches Superrätsel. Wie ist dieser Mann in das Haus des Kommerzienrats Treibel geraten? Ich würde alles dafür geben, seine Biografie oder seinen Roman lesen zu können. Und wenn mich irgendjemand halbwegs dafür bezahlte, dann schreibe ich selbst.
Wunderbar, das ist ein Angebot. Klassiker des Realismus. Was macht Theodor Fontane so modern? Das war unser Thema heute im SWR2-Forum. Und für die Diskussion bedanke ich mich bei Anne-Dore Krohn, Redakteurin und Kritikerin beim Kulturradio des RBB, bei dem Schriftsteller Burkhard Spinnen und bei Ivan Michelangelo Daprile, Professor für Kulturen der Aufklärung an der Universität Potsdam. Am Mikrofon war Anja Höfer.